Unser Thema heißt ein gelungener Neustart oder man könnte auch sagen Neustart ohne Fehlstart. Warum gibt es denn überhaupt die Notwendigkeit nach einem Neustart in unserem Leben? Wir haben das in dem Anspiel so schön gesehen, weil es ganz viele Einflüsse gibt, die mich auf meinem Weg durcheinander bringen, die mein Leben zersetzen, zum Beispiel meine Identität. Ein Mensch, der den Wert seines Lebens nicht mehr sehen kann, ist ein Mensch in Desorientierung und Hilflosigkeit. Keiner will eine Nummer sein. Irgendjemand, der so unter anderem mit vorkommt, der ständig durch größere Begabungen, durch größere Schönheiten, durch größeren Erfolg in den Schatten anderer gestellt wird. Niemand fühlt sich in einem solchen Schatten wohl, oder? Ich möchte doch irgendetwas Einzigartiges sein, irgendetwas in meinem Leben haben, das nicht jeder andere auch hat. Es muss doch ein Alleinstellungsmerkmal geben, das mir eine Identität verleiht. Und wenn ich das nicht mehr habe, bin ich in einer Krise. Und dann nützt mir das ganze Geld nichts, der Erfolg, der Beruf, der funktioniert. Neustart ist manchmal auch in einer Ehe notwendig. Und zwar meistens dann, wenn es uns nicht mehr gelingt, Intimität aufzubauen. Wenn man also nicht mehr vertraut, wenn man die Ebene der Vertrautheit nicht mehr erreicht in einer Beziehung, dann fängt sie nämlich an zu implodieren, zu bröckeln, könnte man auch sagen. Dann wird alles Routine und das Miteinander wird so steif, so unbeweglich, irgendwie so unschön, so wenig erfüllend. Aber es gibt auch die Notwendigkeit eines Neustartes in unserem Glauben. Wer hat nicht schon gute Erfahrungen mit Jesus gemacht? Hat Gebetserhörungen erlebt? Hat Gottes Reden selber gehört? Hat darauf reagiert? Es gab wunderbare Gemeinschaft mit Gott. Und irgendwann kam ein Punkt, wo das alles aufhörte. Wo irgendwo eine Trockenheit sich wie Wüstensand über mein Leben gelegt hat. Und ich nicht weiterkomme. Ich das Gefühl habe, es ist Sand im Getriebe. Und einer, bei dem das auch so war, der heißt Petrus. Von dem haben wir ja in der Schriftlesung schon was gehört. Der hat fantastische Erfahrungen mit Gott gemacht und kam doch an einen toten Punkt, wo alles, aber wirklich alles, was den Glauben angeht, zu Ende zu sein schien. Wenn wir aber jetzt verstehen wollen, wie das mit Gott funktioniert, dass wir vielleicht mit seiner Hilfe einen Neustart hinbekommen in unserem Leben, dann brauchen wir einen Überblick über das Leben von Petrus. Ich finde das übrigens faszinierend, dass die Bibel so total ehrlich ist. Da werden keine unerreichbaren Ideale vor uns aufgebaut. Da wird nicht gesagt, so musst du auch werden, streng dich an, gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Sondern da werden uns Menschen vorgestellt und ihre Fehler, ihre Macken und ihre ganzen Amplitudenvorgänge im Leben werden nicht verschwiegen. Warum? Weil die Bibel ein radikal ehrliches Buch ist. So, und wie war denn das bei dem Petrus? Wenn wir den Neustart, wie Gott den hinbekommen hat, verstehen wollen, müssen wir den Anfang uns in Erinnerung rufen, wie es losging. Warum denn? Weil ein Neustart immer zurückgreift auf den Anfang. Es gibt da immer eine Verbindung. Der Neustart greift zurück auf den Anfang des Glaubens. Der Neustart, wenn man es mal herunterbricht, auf das Eheleben, greift zurück auf die erste Liebe. Und bei Gott ist es ganz genauso. Er sagt, erneuern kann ich nur, was schon mal da war. Was schon mal begonnen hat. Neustart heißt ja, es gab schon mal einen Start. Es gab schon mal einen Anfang. Es gab Erfahrungen mit Gott, die mich geprägt haben, aber die mir zwischen den Fingern zerronnen sind und ich weiß nicht, wie ich sie zurückkriege. Aber es gibt die Hoffnung und die Aussicht, dass es einen Rückweg gibt. Dass ich nicht so leben muss, wie mir das mal eine Frau erzählte, die sagte, bei uns im Hause, wo ich groß geworden bin, in der Familie, da war kein finanzieller, wirtschaftlicher Mangel. Es war alles da, aber die Beziehungen waren kalt. Wie in einem Kühlschrank. Alles war da, aber alles war kalt. Bei Petrus war das so, wir lesen das in Markus 1 oder Lukas 5, dass er am Fischen war und in einer Situation der Erfolglosigkeit angekommen war. Nichts gefangen, hieß, ich habe nichts zu verkaufen, ich nehme nichts ein. Und das hieß Hungern. Und in dieser Phase, ich bezeichne es als die Keimzellenphase seiner Berufung, seines Weges mit Gott, begegnet ihm Jesus, der sich sein Boot ausleiht und meine Predigt hält. Und der dann sagt, fahr hinaus, mach das so und so, zu einer Tageszeit, wo man eigentlich keine Fische fängt und wir wissen, wie es zu Ende geht. Petrus hat das Boot voller Fische und kriegt die nicht mal an Land, braucht Hilfe von anderen. Hat also viel zu verkaufen. Und in dem Augenblick, wo er entdeckt hat, der Gott, von dem Jesus redet und mit dem er irgendwas zu tun hat, der liebt mich. Der ist an mir interessiert und nicht nur an meinen Gaben oder an meinem Geld oder an irgendwas, was ich zu geben hätte. Es gibt ja viele Leute, die sind nur an deinen Vorteilen interessiert. Ich weiß nicht, wer das auch schon mal gemerkt hat von euch. Nur mit solchen Leuten hast du nur eine begrenzte Beziehungsmöglichkeit. Sobald deine Vorteile nicht mehr groß genug sind, hauen die ab, machen die eine Mücke. Aber Jesus fällt dadurch aus der Reihe, dass er sagt, ich komme für deine Nachteile auf. Ich sterbe am Kreuz, um die größten Nachteile deines Lebens auf mich zu nehmen und zu bewältigen. Das ist der Unterschied zwischen vielen Leuten und Jesus. Man kann viele Partner im Leben haben, aber es gibt nur einen, der sich um deine Nachteile kümmert, und das ist Jesus. Und das hat Petrus begriffen. Und als er diese Liebe Gottes so hautnah in Form eines materiellen Erfolges auf der Hand hatte, sagt er, Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er findet zur Buße. Wir sagen, er sieht, dass sein Leben eigentlich so, wie er es führt, nicht in Ordnung ist. Er weiß zwar nicht, wie er es ändern soll. Und da sagt Jesus, mach dir mal keine Sorgen, Petrus, folge mir nach. Ich will aus dir was machen. Er sagt nicht, mach mal selber was aus dir. Think big oder sowas. Er sagt, ich mache was aus dir. Und das ist etwas, was Jesus uns auch sagt. Er sagt, wenn du dich mir anvertraust, auch wieder anvertraust, mache ich etwas Einzigartiges aus dir, wie ein Edelstein in der Hand eines Experten, wo kein Edelstein dem anderen gleicht. Sowas mache ich aus dir. Und er gibt ihm sogar einen ersten Hinweis. Er sagt, du sollst Menschen fangen, nicht mehr Fische. Das heißt, dein Beruf wird sich auf eine höhere Ebene verlagern. Du sollst Menschen einladen in die Gemeinschaft mit Gott. Ich selber habe sowas auch mal erlebt. Ich habe in meinem ersten Beruf als Schlosser gearbeitet. Und da musste ich immer Maschinen reparieren. Ich war so ein mittelmäßiger Schlosser. Ich war auch keine Kapazität. Aber ich schwamm so im Mainstream mit. Und habe mich dort bewegt. Und auf einmal sagt Gott zu mir, du sollst jetzt nicht mehr Maschinen reparieren, sondern Menschen. Ich sage, das kann ich nicht. Er sagt, das will ich ja auch machen. Ich sage, ich winke dich ja nur ab und zu mal rein und gebe dir ein paar Aufträge. Und so läuft das. Heute arbeite ich in einem Seelsorgezentrum, wo ganz viele Leute mit gebrochenen Dingen kommen und eine Aussprache wünschen. Und durch Jesus Heilung suchen. Er heilt, er repariert, nicht ich. Ich bin nur der Handlanger, der sozusagen den Werkzeugkasten hinterher trägt. Aber so ist es. Und bei Petrus war es das Fangen von Menschen. Dann hat er sich Jesus angeschlossen, es kam zu einer zweiten Phase seiner Berufung, nämlich einer Art Zubereitungsphase. Wir lesen zum Beispiel, dass er erlebte, wie Jesus seine Schwiegermutter heilt. Oder wie Jesus andere Menschen, die in großer Not waren, zurechtbringt. Das hat er alles angucken können, das hat er miterlebt. Verstehst du? Die zweite Phase des Weges mit Gott ist immer eine Phase, wo ich zugucken darf, was Jesus tut, wie er handelt. Und Petrus entpuppte sich aber als ein Mann der Schwankungen. Auf dem Berg der Verklärung wollte er gleich Hütten bauen und dort bleiben, was völliger Unsinn war. Da oben gab es nämlich gar keinen Aldi-Markt oder sowas. Bei der Fußwaschung hat er sich geweigert, durch Jesus gereinigt zu werden. Und als er übers Wasser gehen sollte, hat er auf die Wellen geguckt und ist abgesoffen. Aber Jesus hat ihn noch rechtzeitig festgehalten. An Petrus war vieles ungehobelt und irgendwie unfertig. Überhaupt nicht günstig, versteht ihr? Gar nicht günstig. Ich habe mich manchmal gefragt, warum hat Gott so einen Mann in seine Arbeit gestellt? Weil er, die Antwort ist, weil Jesus sagt, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, die ungehobelt sind, ungünstige Charaktereigenschaften haben, einseitig sind, irgendwie komisch wirken. Leute, die kein anderer so schnell nimmt, die nehme ich, weil ich an denen meine Macht beweise. Und wenn Jesus persönlich solche Typen einlädt, haben wir alle eine Chance. Da gibt es hier in dieser Kirche niemanden, der nicht in Frage kommt, der aus dem Jesus nichts Einzigartiges machen könnte. So ein Typ war Petrus. Dritte Station, und jetzt wird es heiß. Petrus erlebt eine Art Selbstüberschätzung. Wir lesen das in Lukas 22. Da sagt Jesus kurz vor seiner Verhaftung und so in Garten Gethsemane zu Petrus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch, also Petrus und die anderen Jünger, zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich, jetzt hören wir mal auf die Worte, wenn du dich dereinst, also nach der Phase deines Versagens, Jesus blickt weit in die Zukunft, wenn du dich dereinst bekehrst, stärke meine Brüder. Ich fand an diesem Text so klasse, dass Jesus um den Zusammenbruch des Petrus wusste. Und dass er diesen Zusammenbruch in seinen Dienst stellt, das ist das Ungeheuerliche an diesem Text. Woher konnte er das wissen, dass es so kommt? Nun, Jesus ist mit der unsichtbaren Welt vertraut. Er weiß, was der Teufel macht, aber er weiß auch, was Gott vorhat. Und deswegen weiß er mehr als wir, übrigens auch über unser Leben. Und die große, gute Nachricht ist, Jesus ist derjenige, der über die Phase des Versagens hinaussieht. Und der sagt, ich freue mich schon auf den Tag, wenn du nach dem wieder zu mir zurückkommst. Wir alle kennen Menschen, die sowas erlebt haben. Eine Ehe, die scheitert. Eine Identität, die sich verläuft. Menschen, die ins berufliche Abseits kommen, weil ihre Firma zerbricht. Da haben mal drei Kunden nicht bezahlt und dann ist deine Firma pleite. Wir kennen Menschen, die charakterlich in eine Depression fallen. Ich war der Trainer von Schalke 04, der hat erstmal abgetreten, weil er nicht mehr konnte. Und da ist das ganze Thema des Burnout ziemlich deutlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden, was sonst eigentlich mehr so heimlich und persönlich abläuft. Sehr viele Menschen halten ihr Leben nicht mehr aus und deswegen steigen sie aus oder fallen aus dem Karussell raus, aus dem Karussell ihres Lebens. Und Petrus war derjenige, der in sich einen Bodybuilder gesehen hat. Also ich bin so, Jesus, pass mal auf, wenn du mit den anderen Jungs hier Probleme hast, das kann ich ja verstehen, das sind Weicheier, aber ich gehöre in diese Kategorie nicht rein. Aus mir wird was. Wenn Jesus uns wirklich in seine Wege hineinbringen will, muss unsere Selbstüberschätzung zerbrochen werden. Selbstüberschätzung ist, ich würde es mal so formulieren, ein falsches Bild, das ich von mir selber habe, aber ich merke es nicht. Und Selbstüberschätzung kann auch Selbstunterschätzung sein. Es gibt Menschen, die trauen sich zu wenig zu, und es gibt solche, die trauen sich zu viel zu. Beides ist vom Übel. Beides läuft quer. Beides ist keine Hilfe. Bei Petrus war das der Fall, dass er sich zu viel zutraute. Er war so ein Allrounder. Und jetzt wissen wir, wie es weiterging. Er wurde in seiner eigenen Kraft total gedemütigt. In seinem eigenen Können zerbrochen. Das sind Momente, die sind ganz schmerzhaft. Wenn du auf dem Gebiet deiner Begabung total versagst, wenn ein Arzt eine Blinddarmentzündung nicht erkennt, oder wenn ein Konstrukteur einen Rechenfehler gemacht hat, der woanders zu statischen Schwierigkeiten führte, oder wenn plötzlich kurz vor der Silberhochzeit die Ehe in eine Sackgasse kommt, wo man die Feier ablassen kann. Alles das passiert, auch bei Christen. Und es gibt Momente, wo der Glaube an Jesus irgendwie komisch wird, wo ich denke, ich habe mir vieles nur eingebildet in meinem Leben. Vieles, was ich früher als Gebetserhörung abgebucht habe, war vielleicht nur irgendwie etwas, das man auch natürlich erklären kann. Jetzt kommt der Zweifel, der kriecht dich an. Und auf einmal wird offenbar, was für armselige Menschen wir sind. Was für armselige Gläubige wir sind. Und genau das beabsichtigt Jesus. Weil er möchte, dass wir verstehen, dass wir ohne ihn, ohne seine Hilfe, ohne seine Führung und seine Wege nichts sind. Er ist die Eins und wir sind die Nullen, aber ohne Eins bleibt Null gleich Null. Aber wenn die Eins da vorne steht, können viele Nullen den Wert erhöhen. Und Petrus weint bitterlich. Das ist das Zweite, was Jesus beabsichtigt hat. Er sagt, es gibt keinen Neustart ohne Reue, ohne Buße, ohne die Einsicht in eigene Fehler. Ich weiß, bevor wir als Familie nach Ägypten ausgereist sind, hatte ich einen Gemeindedienst beendet. Und ich weiß noch, ich lief eine Straße runter und hatte das Gefühl, Mensch, nach so vielen Jahren Gemeindedienst musste dir Tobias Rink also ehrlich gesagt auch eingestehen, dass du nicht alles richtig gemacht hast. Dass dir Dinge misslungen sind. Und da habe ich einen Freund aufgesucht in Berlin, den ich gebeten habe, mir die Beichte abzunehmen. Dass ich sage, du, ich habe vor Gott ein paar Sachen zu bekennen, ich kriege die nicht los, du kannst du mir helfen. Der lud mich ein und wir haben uns in seine Wohnstube gesetzt und ich habe dort meine Dinge vor Gott ausgesprochen, wo ich dachte, da habe ich Dinge falsch gemacht. In dieser Zeit bewegte mich die Frage, soll ich überhaupt nach Ägypten gehen oder nicht? Ich hatte große Zweifel. Und auf einmal füllte sich diese Wohnstube, wie ich es noch nie vorher erlebt hatte, mit der Gegenwart Gottes. Die war so mächtig, dass ich mich nicht mal mehr auf den Knien halten konnte. Ich fiel glatt hin und fühlte mich eingehüllt wie in eine Wolke von Liebe. Und ich wusste, das ist Jesus. Wenn ich sonst nichts von ihm weiß, aber das weiß ich, das ist er. Und in dieser Phase bekam ich eine sehr klare Bestätigung für den Weg ins Ausland. Und seitdem haben wir die Weichen gestellt. Warum ich das erzähle, ist Folgendes, weil das Zerbrochenwerden, die Einsicht in eigene Fehlentscheidungen, die Basis für den Neustart darstellt. Petrus weinte, nach seiner Verleugnung ganz bitter. Und das war echte Reue. Das war echte Buße, wo er nicht sagen konnte, ich bin das Opfer von Umständen, ich bin eigentlich ganz anders, ich bin viel besser, es hat nur eben mal nicht geklappt. Er wusste sehr genau, dass das hier schief ging, hatte nur mit mir zu tun. Da kann ich gar nicht ausweichen. Das sind die Momente, wo Jesus an unserem Herzen schleift, wie ein Künstler einen Rohling bearbeitet und zu einem Edelstein verwandelt. Und nun kommen wir zu dem Neustart. Auf einmal geht Petrus wieder fischen. Er sagt sich, ich gehe zurück in mein altes Leben, das ich vor meinem Anfang mit Jesus geführt habe. Ich gehe einfach wieder fischen. Ich gehe in meinen alten Beruf. Ich vergesse das alles, was hier die Jahre mit Jesus gewesen ist. Ich bin einfach mal wieder der Alte, der ich vor Jesus war. Und wisst ihr, wie viele Menschen das tun? Dass sie zurückgehen in ihr Leben, was sie vor Jesus geführt haben. Dass sie da wieder anknüpfen an viele Dinge. Das wollte Petrus. Und das Spannende ist, dass ihm Jesus auf diesem Rückweg in sein altes Leben begegnet ist. Nicht auf dem Wasser, nicht im Boot, sondern er war schon am Ufer und hat Fisch gehabt. Vielleicht gibt es ja auch unter uns Menschen, die so ganz direkt auf dem Rückweg in ihr altes Leben sind, das sie vor Jesus mal geführt haben. Vielleicht noch nicht so ganz deutlich, aber tendenziell ganz klar. Und das sage ich dir heute, Jesus möchte dir begegnen. Er möchte sich gerne in deinen Weg stellen. Und plötzlich entdecken sie, dass Jesus das ist. Und dann kommt die berühmte Frage an Petrus, sag mal, Petrus, hast du mich eigentlich lieb? Und Jesus haut auf den Punkt richtig doll drauf. Er schlägt richtig auf den Beutel. Als er ihm sagt, sag mal, du weißt doch, hast du mich lieber als die alle? Und Petrus weiß sehr genau, was gemeint ist. Er knüpft an den alten Hochmut an, an die alte Arroganz, an den alten Stolz und fragt, ob der noch da ist. Oder ob der Zusammenbruch sein Ziel erreicht hat. Und in diesem Zusammenhang kann er noch sagen, Jesus, ich liebe dich. Und das wiederholt sich insgesamt dreimal. Was ist das Geheimnis dieses Neuanfangs? Jesus hat Petrus nicht gemaßregelt. Er hat ihn nicht beschimpft. Er hat nicht gesagt, du elendes Weichei, hast du nur gemerkt, dass du eine Flasche bist. Und zwar Flasche leer. Du bist eine Niestüte und solltest eigentlich dankbar sein, dass ich mit dir überhaupt noch was anfangen will. Er hat nicht den Macher, den Überlegenen herausgehangen. Er hat nur eins gefragt. Petrus, nach all deinem Missgeschick will ich nur eines wissen. Ob du an mir noch was findest, was du lieben kannst. Vielleicht ist das die Frage, die Jesus dir heute stellt. Findest du an mir etwas, das du lieben kannst, buchstäblich? Ist da noch was da bei dir? Brennt da noch was? Möchtest du eigentlich noch mit mir verbunden sein? Oder hast du das alles schon aufgegeben, abgehakt? Und Petrus antwortet unmittelbar direkt, er sagt sehr kleinlaut, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann kommt der Hammer. Dann knüpft Jesus an und sagt, weide meine Schafe, in der Sprache, nicht wahr, des ländlichen Raumes in Israel hieß das, leite meine Gemeinde. Jesus braucht Menschen in seinem Dienst, die sich zerbrechen lassen und die sich aufrichten lassen von ihm, die er formen kann. Er setzt Menschen ein mit Flecken, mit Brüchen. ihm sind Brüche und Flecken keine Hindernisse. Er will solche in seinem Dienst haben. Er fragt nur nach dem einen: Liebst du mich? Bist du bereit, in der Abhängigkeit von mir zu leben? Viele Leute bringen die Zusammenbrüche ihres Lebens mit Gott gar nicht in Verbindung, weil sie denken, das ist Zufall. Nur wenn dir was zufällt, muss es einen geben, der geworfen hat. Die Sache ist ganz eindeutig, dass die Täuschung über uns selber zur Enttäuschung werden muss. Und dort knüpft Jesus an. Am Punkt der tiefsten Enttäuschung holt er dich ab und sagt: Wenn du jetzt sagen kannst, dass du mich liebst, kann ich mit dir was anfangen. Die Berufung deines Lebens kommt nur zustande, wenn ich die Leitung habe und nicht du. Das heißt, gib mir die Leitung deines Lebens aus der Hand. Ich habe mal in Kairo Gefangene besucht. Ich war oft im Gefängnisdienst. Das war für mich toll. Ich bin dort unheimlich gerne gewesen, weil dort konnte man frei reden. Da konntest du predigen. Das ist vielleicht der freiste Ort in Ägypten gewesen, das Gefängnis. Und da haben Leute so kleine Arbeiten hergestellt, weil ein Gefangener in Ägypten, der kriegt nicht viel. Der kriegt eine Jacke, eine Hose und da musst du schon einen Kopf unter dem Arm haben, ehe du da mal eine Tablette kriegst, wenn du krank bist. Also die haben sehr davon gelebt, dass ihre Familien ihnen etwas bringen, das sie verwenden können. Bloß die Ausländer, die dort eingelocht waren, die hatten ja keine Familie, die da in Kairo wohnte. Und da haben viele Christen gesagt: Wir wollen für euch Familie sein. Wir bringen das zu euch, was sonst die Familie zu den Gefangenen bringt. Und da haben die so kleine Holzarbeiten hergestellt, die wir verkaufen konnten, damit wir ihnen Geld bringen können und sie sich Medikamente und ein paar Erleichterungen verschaffen können. Das konnte man dort kaufen. Und unter anderem hat jemand ein Bild gemalt, werde ich nie vergessen, aus Holz filigran ausgesägt, wo Jesus am Steuerrad steht, neben einem anderen Menschen. Aber er hat das Steuerrad in der Hand. Eine Berufung läuft genauso. Jesus möchte ans Steuerrad deines Lebens. Und das ist eine Erfahrung, die nicht mit einmal abgegolten ist, sondern die immer wieder neu entsteht. Wer oder was steuert dein Leben, deine Entscheidung? Da muss man sich festlegen. Und Jesus hatte ja gesagt, wenn du dich dereinst bekehrst, stärke deine Brüder. Und das wird der Dienst von Petrus. Petrus ist ein Zeugnis für Menschen mit einer gebrochenen Identität, die aufgerichtet werden durch Jesus, die in ein neues Leben finden, weil sie sich ihm anvertrauen, weil sie sich unter seine Führung stellen und in ihrer eigenen Täuschung über sich selber sich korrigieren lassen. Das Wichtigste ist nicht, dass jemand immer Recht hat. Das ist für mich gar nichts. Rechthaber, die Welt ist voller Rechthaber. Kannst du alles knicken. Das Wichtigste ist, der höchste Wert im Himmel sind diejenigen, die etwas einsehen können, die eine Korrektur an sich vornehmen lassen, die bereit sind, umzukehren mit ihrem Leben, in eine andere Richtung zu gehen und zu sagen: Hallo, ich habe mich getäuscht und heute ist der Moment, wo ich das einsehe und wo ich Jesus wieder ans Ruder lasse. Und dann geht's los. Wir erleben Petrus zu Pfingsten, wie er eine schlichte Stegreifpredigt hält. Mehr war nicht drin. Vorbereitung gab es nicht, keiner wusste, was passiert, also Stegreifpredigt. Und 3000 Leute bekehren sich. Auf einmal wird aus einem Petrus ein Mann mit Vollmacht, mit einer Kraft, die er nicht aus sich selber hat, sondern nur aus Jesus. Neustart heißt: Willst du aus dir selber leben oder willst du aus Jesus leben? Willst du andere imitieren oder willst du ihm nachfolgen? Willst du dich aufgeben oder willst du Hoffnung haben? Willst du ein Ziel haben oder willst du dich ablenken und über die Zukunft nicht nachdenken? Da musst du dich entscheiden. Was du willst, musst du für dich klar wissen. Aber Jesus streckt dir heute seine Hand entgegen und sagt: Wenn du mir vertraust, wenn ich ans Ruder deines Lebens heran darf, dann mache ich etwas Einzigartiges aus dir. Etwas, das nicht jeder hat. Ich setze dich ein in meinem Dienst. Und du wirst merken, wenn du Schritte auf diesen Weg gehst, dass das zu einem erfüllten Leben führt. Und diese Erfüllung, die ich dir gebe, ist unabhängig von arm oder reich, von viel Haare oder wenig Haare, ist unabhängig von gesund oder krank. Du bekommst ein Leben von mir, das du richtig gerne lebst, das dich erfüllt und das sich in meinem Dienst verwirklichen lässt. Ich möchte das abschließen, indem ich sage, wie gelingt ein Neustart? Ein Neustart gelingt, indem ich durch Jesus lerne, mein Leben unter einer anderen Perspektive zu sehen. Jesus möchte uns helfen, dass wir auch aus den Zusammenbrüchen oder den Brüchen unseres Lebens eine Lektion lernen. Dass die nicht noch so unaufgearbeitet in unserem Leben herumstehen und verstauben, sondern dass wir verstehen, die Demütigung des eigenen Stolzes, der eigenen Überschätzung, der eigenen Fehleinschätzung ist Teil des göttlichen Programmes mit meinem Leben. Und wer das annehmen kann und sagen kann, Jesus, ich wende mich neu dir zu und möchte dir nur das eine sagen, Kraft habe ich keine, aber lieben tue ich dich. Der ist eingeladen, diese Beziehung mit Jesus heute festzumachen. Du hast nicht so endlos viele Gelegenheiten. Vielleicht ist das der Moment, wo Jesus zu dir kommt und sagt, mach es fest, bleib nicht im Unverbindlichen und versuch dir nicht einzureden, dass die Unverbindlichkeit dir Freiheit generiert. Hör mal, das ist Quatsch. Jede Sünde, die wir tun, schränkt unsere Freiheit ein. Fange ich an zu lügen, muss ich Leute meiden, weil die meine Lügen merken. Fange ich an zu betrügen, bin ich auch auf der Flucht. Fange ich an, neben meiner Ehe andere Beziehungen zu pflegen, muss ich dafür Sorge tragen, dass es nicht rauskommt. Und dann kommt es doch raus und habe ich... Was immer du machst, dein Leben ist nicht frei ohne Jesus. Aber wo wir ihn heranlassen, an unser Inneres, wo er ans Eingemachte heran darf und wir ihm auch das ausliefern, was nicht gelungen ist, macht er daraus etwas Einzigartiges. Ich habe zu Hause einen Übertopf mal bekommen, ein Übertopf für eine Pflanze, und der sieht aus wie eine Krone. Und das Interessante an dieser Krone ist, die besteht aus lauter Bruchglas. Wo wir Jesus die Brüche unseres Lebens ausliefern, setzt er sie zu einer Krone zusammen und formt daraus etwas einzigartig Neues. Das kann er. Das macht er aber nur mit dem, was ihm gehört. Und deswegen ist die Frage, ob dein Leben ihm gehört oder dir gehört, ist die entscheidende Frage. Und dort muss Klarheit herrschen. Dort muss eine klare Entscheidung her. Da kann man nicht rumeiern und rumgurken. Ja, eventuell, das meiste ist alles Mist. Ja oder nein? Es geht um alles. Und wenn das klar ist, dann dürfen wir an einen Neustart glauben. An einen Neustart erstmal in der Beziehung zu Gott, aber auch in der Beziehung zu unserem Lebenspartner, unserer Partnerin, in der Ehe. Neustart heißt auch, Jesus, ich lasse mein Leben durch deine Ordnungen regeln. Ich mache nicht mehr, was ich will. Ich überlasse dir mein Leben. Und ich füge mich ein in dein Wort. Und wenn ich mit jemandem geschlafen habe, ohne verheiratet zu sein, dann will ich dir das bekennen. Und dann will ich diesen Weg nicht weitergehen. Und wenn ich mir Pornografie reingezogen habe, ohne Ende bis zum Stehkragen, dann will ich das loswerden. Und wenn ich mich als notorischer Lügner erlebt habe, dann will ich das ablegen. Ich schaffe das nicht alleine. Aber ich liefere dir das aus und bitte dich um einen Neustart. Damit deine Kraft und dein Leben mich neu erfüllen kann. Und Petrus ist das beste Beispiel, dass das möglich ist. Also wenn einer es nicht hätte schaffen dürfen, dann er. Den Herrn verleugnen in der Stunde der Not ist so ziemlich das Schlimmste, was es gibt. Aber es muss konkret werden. Man kann nicht in der Unverbindlichkeit herumhängen und sagen, naja, irgendwann lege ich mich vielleicht mal fest, das ist alles nicht möglich. Jesus sagt, ganz und entschieden, dann mache ich was aus dir oder gar nicht. Und Petrus sagt, ich liebe dich. Vielleicht ist der Moment gekommen, dieses heute auch zu sagen, Jesus, ich liebe dich, auch wenn nicht alles stimmt in meinem Leben. Aber ich liebe dich und ich möchte heute einen Neustart vollziehen mit dir. Wer das möchte, den lade ich ein, sich heute, nicht morgen, nicht nachher, heute dafür festzulegen und es heute festzumachen. Amen.
Ja, muss man erstmal eine Gedankenpause lassen, ehe ich hier wieder zu Wort komme. Für alle, die schon öfter bei GoX waren, ist das ganz klar, dass jetzt unsere Zettel kommen. Für alle, die das nicht wissen, möchte ich es nochmal erklären. Und zwar auf die blauen Zettel könnt ihr eure Fragen zum Neustart an Tobias Rink stellen. Die sollen dann hier im Anschluss kurz und knapp beantwortet werden. Und auf die gelben Zettel könnt ihr eure Gebetsanliegen aufschreiben. Beim ersten Lied habt ihr dafür Zeit und beim zweiten Lied, das uns gespielt wird, wird es dann eingesammelt.